Moin, moin, gutes Servus, Konnichiwa, grüezi alle miteinander, hier ist der Stolli, sein neues Bäm und Bärtig. Wir sind auch diese Woche im Mock-and-Grill-Modus mit Charboy. Einen frischen Mock-Draft gibt's wie immer ganz, ganz knapp vom Draft, also dann nächste Folge. Heute anderes Thema, gehört aber irgendwie auch jedes Jahr zum Draft dazu, Sleeper. Ich habe mich entschieden, ich suche jetzt mal nicht so Sleeper, 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 sondern Jungs, wo ich wirklich glaube, keine erste Runde, aber echt großes Potenzial, was dahinter steckt und ja, vielleicht wirklich Superstars in the making. Fünf Jungs habe ich euch ausgesucht, von denen ich denke, die sind jetzt kein First-Round-Pick, aber sie sind auch kein Seventh-Round-Pick und vor allen Dingen sind sie Spieler, na, nicht so das klassische Sleeper-Ding vielleicht, sondern eher hast du nicht auf der Uhr, aber solltest du nicht verpassen. Also nicht ganz weit weg von vielleicht eine kleine Karriere, sondern eher, dass da wirklich langfristig vielleicht sogar Star-Potenzial am Start ist. Und los geht es mit einer, finde ich, wahnsinnig irrwitzigen, spannenden Geschichte. Die Rede ist Walker Little, Offensive Tackle, Stanford. Alles andere als Little, der Herr Little. 6 Fuß 7, 320 Pfund. Und das ist also eine Schrankwand, die wahnsinnig beweglich ist. Galt nach der Saison 2018, ja, 2018, als einer der absoluten Top-Tackles im College. Die Experten haben sich überschlagen mit Lobeshymnen auf ihn. Und waren der Meinung, wenn der 2019 oder 2020 2020 in den Draft gehen sollte, nach der Saison 2019, dann spricht eigentlich nichts dagegen, warum der nicht der Number One, Number Two, Number Three Tackle im Draft sein sollte. Ja, und dann kam 2019 und dann kam ein Kreuzbandriss, nur ein Spiel absolviert, und wie das so ist, Saison A im Arsch. Die Saison 2020 ist ja dann schwierig, ne? Du musst dich ja bis Ende Januar entscheiden, ob du in den Draft gehst oder nicht. Er hat sich dazu entschieden, nicht in den Draft zu gehen, logischerweise, und zu sagen, ich spiele 2020, um allen zu zeigen, dass ich dieser Tackle bin. Dann kam das ganze Corona-Drama und er hat sich entschieden, 2020 Opt-out, ich spiele nicht. Mit anderen Worten, Walker Little hat seit 2018 ein einziges Spiel bestritten. Ist aber physisch eine absolute Granate. Seine Skills sind halt ein bisschen eingerostet. Und natürlich fehlt auch ein bisschen Erfahrungsschatz. Ich denke, das ist so der Inbegriff des Rohdiamanten. Das Wort benutzen wir ja auch ganz gerne mal, gerade wenn es um Sleeper geht. Aber ich glaube, der ist so wirklich, das Ding leuchtet jetzt eigentlich schon. Er muss nur ein bisschen den Dreck abschmieren. Ich glaube, das ist, Walker Little ist, könnte eine richtige Granate sein. Ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass er in der zweiten Runde weggehen wird. Ja, ich glaube, das ist einer, den willst du nicht verpassen. Gerade weil die O-Line-Class viel bietet dieses Jahr und ich glaube, der kann dich sehr, sehr weit bringen. Also ich tippe zweite Runde, späte zweite Runde würde ich Walker Little auf jeden Fall auf dem Board haben. Dann switchen wir mal in die Defense rüber. Da habe ich auch einen Spieler für euch. Chris Rumpf, der zweite Pass-Rusher. Duke von den Blue Devils. Die Klasse der Pass-Rusher ist ja dieses Jahr nicht so wow auf den ersten Blick, wie man das manchmal gerne hat, wie in den vergangenen Jahren. Daher muss man ja eher davon ausgehen, dass der erste Pass-Rusher vielleicht gar nicht in den ersten 15 vom Board geht. Allerdings kommt dann eine relativ, ja, wie soll ich sagen, eine gute Gruppe. Ja, dass wir dann irgendwie Ende erste Runde, zweite Runde, dritte Runde werden wir, glaube ich, relativ viele sehen, die vom Board gehen. Und ich glaube, dass Rump da auf jeden Fall mit dazugehört, wenngleich sein Name nicht so oft genannt wird. 14,5 Sacks und 25 Tackles for Loss in den letzten beiden Saisonen, das sind schon sehr ordentliche Zahlen. Und was bei ihm halt extrem auffällt, ist seine Technik. Also der sticht extrem heraus, egal was man über den Mann liest oder sich anschaut oder findet, überall wird die Technik gelobt, dass er wahnsinnig sauber spielt, und vom rein technischen Aspekt habe ich jetzt schon mehrfach den Namen Bosa gehört, egal welcher von beiden. Das ist schon mal nicht so schlecht. Er ist ein bisschen undersized. Das ist, glaube ich, das, was ihn ein bisschen was kostet. Aber mich würde das nicht wundern, wenn wir hier einen Pass Rush Specialist sehen, der tatsächlich irgendwo eher dritte Runde an den Start geht und jemand wirklich, gerade bei Third Downs, eine große Bereicherung sein wird. Als dritten habe ich einen Wide Receiver für euch. Da ist es ja ganz anders als bei den Pass-Rushern, denn auch in diesem Jahr gilt die Wide Receiver Class als verdammt gut, verdammt tief. Und dann ist es natürlich verdammt schwer für Kids von kleineren Unis, sich irgendwie ins Rampenlicht zu spielen. Und das trifft genau auf diesen jungen Mann zu. Kate Johnson, South Dakota State. Schöne FCS-School, ne? Da kommt noch hinzu, nicht nur, dass es eine FCS-School ist, sondern dass die FCS sich ja entschieden hat, die Saison quasi auszusetzen und erst jetzt im Frühjahr zu spielen. Heißt, der Junge spielt natürlich jetzt nicht, weil er in den NFL-Draft geht. Wir haben ihn also zuletzt 2019 spielen sehen. Das ist dann natürlich nochmal extra tough für Kids von Small Schools. Apropos Small, 5 Fuß 10, 180 Pfund sind jetzt erstmal nicht so. Ja, sind nicht die Trades, die jedes Team in der NFL mag, aber trotzdem ist Johnson alles andere als irgendwie ein Einwege-Receiver. Super stark im Slot, aber dank seines Speeds auch für den Deep Ball sehr geeignet, bestens geeignet. Fing 2018 bis 2019 139 Bälle für mehr als 2.500 Yards und 25 Touchdowns. Das kann er also. Und durfte dann beim Senior Bowl sich zeigen, das ist das Gute, dass einige Kids von den Small Schools immerhin dort sich zeigen durften. Und da hat er absolut überzeugt. Footwork ist hervorragend, sehr guter Route Runner ist er, hat keine Angst vor großen Gegenspielern und auch vor physischen Gegenspielern. Also man könnte sagen, wahrscheinlich am besten umschreiben, er spielt größer und kräftiger, als er ist. Ich denke, Johnson könnte aufgrund der tiefen Klasse und der Tatsache, dass er halt ein Jahr lang nicht gespielt hat und auch nur FCS ist, das tut einigen weh. Könnte ich mir vorstellen, dass er tatsächlich vierte, fünfte Runde fällt. Aber nichtsdestotrotz denke ich, ist er. Es gibt immer diese Small School Kids, die dann sich doch einen richtig, richtig guten Namen machen. Ich glaube, hier hat jemand auf jeden Fall die Chance auf einen richtig guten Number Two Receiver. Wenn wir schon von Small Schools sprechen, dann können wir ja auch von richtig kleine Dorf-Uni mal sprechen. War irgendjemand von euch schon mal in der Nähe von Whitewater in Wisconsin? Nee? Nicht verwunderlich. Also, Wisconsin Whitewater Division 3. Das heißt, das ist so Kreisklasse. Und in der Kreisklasse spielt ein gewisser Quinn Miners, Offensive Guard. Ich hatte ihn schon vor kurzem im Boulevard mit Kutsche angesprochen, als es um den Draft ging. Großer Mann, ganz kleine Uni. Wisconsin Whitewater ist halt wirklich ein Dorf. Ich als großer Wisconsin-Fan muss sagen, selbst ich habe es auf der Karte kaum gefunden. Ich bin aber tatsächlich ein Fan der Warhawks, genau so heißen sie, denn die sind in der Division 3 ein absolutes Powerhouse, wenn man das so sagen kann. So seit 10 Jahren gefühlt spielen die immer ganz vorne mit. Ich glaube, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, in 8 der letzten 11 Jahre waren sie im Endspiel. Irgendwie so in der Richtung. Und sehr dominant, aber das heißt eben nicht unbedingt, dass dann viel Talent da rauskommt. Es ist halt immer noch Division 3, wenn man das mal ins Verhältnis setzen möchte. Division 3 sind die Schulen, die dann alle paar Jahre, wo dann alle paar Jahre mal eine Schule nach Europa kommt, auf so eine Learning Experience und im Rahmen dessen dann halt ein Spiel macht gegen ein Spiel gegen ein europäisches Team. Das ist ja hier und da schon vorgekommen. Und meistens ist das dann eine knappe Geschichte. Ja, so, das ist das Niveau, was Division 3 spielt. Und Whitewater ist dann vielleicht nochmal ein bisschen besseres Niveau davon. Aber das hat eigentlich nicht viel mit NFL zu tun. Ja, naja, und dann kommt aber plötzlich Quinn Miners um die Ecke. Nicht bei den großen Badgers in Wisconsin, sondern Whitewater. Auch er natürlich nicht gespielt 2020. War extrem dominant der Division 3 und deswegen wurde er auch eingeladen zum Senior Bowl. Und was dann da passiert ist, glaube ich, war Das war wirklich irre. Der hat ja so dominiert. Und ich meine, beim Senior Bowl waren halt sehr viele Kids, die jetzt First, Second Round Talent gelten. Und die hat er einfach größtenteils vernascht. Er gewann die zweitmeisten One-on-Ones aller Interior Offensive Linemen und all seine Werte. Also Bench Press, 40-Yard Dash, diese ganzen klassischen Combine-Werte, die waren besser als bei 90% aller Interior Offensive Linemen, die jemals beim Senior Bowl angetreten sind. Uff, das sind also mal richtige Spitzenwerte. Egal, hier, Vertical war 32 Inches, Broad Jump 111 Inches, 40-Yard Dash 4,86 Sekunden und so weiter und so fort. Also er war eine richtige athletische Granate, möchte man sagen, mit Power und allem. Hat sich echt richtig gut verkauft gegen die Big Boys und deswegen bin ich Wäre ich fast schon schockiert, muss ich sagen, wenn er nicht in der zweiten Runde weggehen würde. Ich glaube, da hat jemand ein richtig großes Talent und wenn der dieses Level, was er da gezeigt hat, direkt auch im Camp zeigen kann, spricht nichts dagegen, dass der nicht sofort ein Starting Offensive Lineman in der NFL sein würde. Aber was wäre so eine Sleeper-to-Superstar-Geschichte ohne einen Quarterback, Freunde? Ist doch völlig klar. Nein, nicht Kyle Trask oder Kellen Mond. Für mich ist es Davis Mills, Quarterback Stanford. Auch diesen Namen hatte ich in der Runde mit Kutsche schon mal in den Ring geworfen. Ich finde, das ist ein unheimlich spannender Prospect mit wahnsinnig viel Potenzial. Ich glaube, in einem anderen Jahr, in dem wir nicht so viele Quarterbacks ganz vorne hätten, ich glaube, ja, oder dann auch kein Corona, ja, ich kann mir vorstellen, dass ein Davis Mills dann wirklich so doch noch in den Talk über die erste Runde reinkommen würde. Warum ist das nicht? Nur 14 Spiele gemacht am College, und nur 438 Pässe überhaupt geworfen. Dazu halt die Konkurrenz, die du dieses Jahr hast, ja, die teilweise einfach, ja, physisch Dinge und athletisch Dinge bringt, die halt, ich meine, man redet schon mal bei Trevor Lawrence von einem Jahrhunderttalent. Auch bei Justin Fields fällt das Wort immer gerne mal wieder. Trey Lance sagen alle, das ist ein wahnsinniges Talent, auch so ein Diamantending, aber natürlich von einer kleinen Uni. Und Mac Jones ist halt so ein, eher der klassische Pocket Passer, aber eben sehr erfahren, sehr reif. Sehr smarter Quarterback. So, was ist Davis Mills im Vergleich zu denen? Wie gesagt, extrem unerfahren. Hat Gardemaße, 6'4", 2'25". Zu seinen Stärken gehören viele der Stärken, die auch Mac Jones hat. Also er liest das Spiel sehr gut, scannt das Feld sehr, sehr gut. Smarter Spieler, sehr guter Touch-Passer. Vor allem die Underneath- und Mid-Routes sind genau sein Ding. Also es ist tatsächlich so ein bisschen die Mac Jones-Richtung, ist auf jeden Fall athletischer als Mac Jones. Nichtsdestotrotz ist er definitiv kein Running Quarterback. Ich glaube, seine größte Stärke ist Quick Decisions. 2,39 Sekunden braucht er, bis er den Ball los ist bei Pässen im Schnitt, ja, bei Pässen, die kein Screen sind und kein RPO. Das ist schneller als Trevor Lawrence, den sie für seine Quick Releases ja alle lieben. Was halt fehlt, ist noch die Konstanz, ist aber auch bei 14 Spielen kein Wunder. Und sicherlich ist eine Red Flag, seine Verletzungshistorie hatte schon zu Highschool-Zeiten da Probleme und auch im College. Dennoch hat er beim Pro Day richtig abgeliefert, richtig gut gezeigt, was er kann, seine Stärken gezeigt, auch seine Athletik gezeigt. Für mich besser als ein Trask, besser als ein Mond. Trask ist für mich auch eher in die Richtung traditioneller Pocket Passer. Aber für mich ist er ein bisschen zu, ich glaube, zu limitiert. Ich sehe bei Mills einfach mehr Chancen, dass da noch mehr geht, wenn der mehr Erfahrung sammelt. Und Kellen Mond ist für mich, nee, ich komme an den ehrlich gesagt nicht ran. Ich habe Kellen Mond auch über die Jahre immer wieder spielen sehen und er hat mich eigentlich regelmäßig gerade in wichtigen Spielen extrem enttäuscht. Natürlich hat er auch sehr viel, wurde ihm auch sehr viel aufgeladen bei Texas A&M. Letzte Saison wurde das System dann etwas umgestellt, war ein bisschen runlastiger, viel mehr Play-Action. Das hat ihm wahnsinnig geholfen und hat ihm wahnsinnig weitergebracht. Aber ich glaube, dass er sehr, wie soll ich sagen, sehr gefangen ist, welches System er überhaupt spielen kann. Und er hat vor allen Dingen eine ganz große Schwäche, der hängt einfach viel zu häufig fest an seinem Number One Target. Und das ist natürlich dann in NFL-Kreisen eher schwierig. Also, ich bin kein großer Kellen-Mond-Freund, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Davis Mills, ich habe tatsächlich schon den einen oder anderen Mock-Draft gesehen, wo es Leute gab, die ihn echt noch in die erste Late-First-Round-Pick reingepickt. Das halte ich für übertrieben. Aber für mich ist Davis Mills, und jetzt kommt's, eigentlich der perfekte Spieler für die Patriots. Zweite Runde, New England Patriots, wäre für mich so, das ist genau der Spieler, den bestimmte Teams, glaube ich, sehr gerne haben. Und ich glaube fest daran, dass er in der zweiten Runde weggeht. Ich wäre überrascht, wenn es tiefer geht, weil er eben in den letzten Wochen ordentlich Fahrt aufgenommen hat. Merkt euch diesen Namen, der braucht noch Zeit, der braucht noch Erfahrung. So ein Team, wo er vielleicht sogar 2 Jahre lernen kann, wäre perfekt für ihn. Aber Davis Mills, Quarterback Stanford, sehe ich mit wahnsinnig viel Talent gesegnet. Das waren die 5 Jungs, von denen ich glaube, dass da echt viel draus werden kann. Deswegen gehen wir jetzt direkt noch rüber in Sag mal Stolle. Echt viele Kommentare letzte Woche, wie nach jedem Mockdraft, sehr, sehr geil. Nicht jeder mag meine Mocks. That's life. Deswegen sind Mockdrafts. Aber es sind tatsächlich zwischendurch auch noch ein, zwei Fragen reingekommen. Jetzt mache ich mich mal kurz auf die Suche. Guck, das passt ganz gut auch zu Davis Mills. Paralympic-E-Sportler fragt, sag mal, Stoller, wie kommt es dazu, dass es immer Spieler, die wie Mac Jones gibt, die innerhalb weniger Wochen ihren Draft-Stock so steigern? Ich meine, Mac Jones ist innerhalb 3 bis 4 Wochen vom Late-Round-First-Round-Pick zum Top-3-Quarterback geworden, ohne Spiel oder Combine. Er hatte ja nur einen Pro-Day, welcher jetzt nicht atemberaubend war. Da gebe ich dir absolut recht, sein Pro-Day war jetzt nicht so stark wie die von anderen Jungs, dass man sagt, was für eine Granate. Das ist so ein ganz eigener Rhythmus. Das passiert ja ganz extrem bei Quarterbacks. Wir haben das grundsätzlich bei vielen Spielern, die eben durch einen guten Pro-Day doch nochmal auf sich aufmerksam machen können. Siehst du ja jetzt auch, jetzt kommen ja auch in meinem letzten Mock hast du 2, 3 Spieler, die vorher in der ersten Runde gar keine Rolle gespielt haben oder selten genannt werden, die jetzt nochmal hochklettern und andere, die eher ein bisschen fallen. Das ist, glaube ich, eine ganz wilde Mischung. Das ist das, was die ganzen Beatwriter und Experten quasi davon hören, wenn sie dieses Ohr auf die Schiene legen und ein bisschen horchen, was gibt es für Tendenzen in den Teams, wo, ne, die Kontakte, die man da hat, nutzt man aus und hört mal zu. Das, glaube ich, spielt eine Rolle. Die Pro Days spielen eine Rolle. Und es ist auch immer eine Frage, Angebot und Nachfrage. Und Quarterbacks sind immer jedes Jahr so ein Topic. Es ist jedes Jahr das Gleiche. Da kommen welche. Man, Zach Wilson war vor der Saison nicht mal ein Fünftrunden-Pick, so ungefähr. Das ist mit Joe Burrow genauso gewesen. Du spielst dann halt eine sehr starke Saison, das spült dich schon mal nach vorne und dann wird halt einfach auch genauer hingeguckt. Warum bist du jetzt so gut? Was hat sich verändert? Bist du es, der sich verändert hat? Ist vielleicht nur das System, was sich verändert hat? Also da wird sehr viel drauf Wert gelegt. Bei Mac Jones bin ich selbst tatsächlich ein bisschen überrascht, warum er so nach oben geschossen ist und jetzt immer wieder in Nummer 3 gesehen wird. Ich kann mich nur wiederholen. Ich wäre ziemlich schockiert, wenn man ihn als drittbesten Quarterback im Draft sehen würde. Es spricht aber momentan vieles dafür. Ich wäre auch eher der Meinung, die 49ers würden Fields oder Lance holen, aber momentan spricht vieles für Jones. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Für mich ist er nicht der Top-3-Quarterback, definitiv nicht. Aber wie gesagt, es gibt es jedes Jahr. Das hat auch mit den Medien zu tun. Da spielen tausend Dinge eine Rolle. Agenten, die ihre Kontakte nutzen und irgendwas streuen. Ich meine, das haben wir ja nicht nur bei Draft-Picks, das haben wir ja auch in der NFL regelmäßig geführt. Hat man jedes Jahr 5 Spieler, von denen man hört, die wollen weg. Am Ende passiert gar nichts. Aber es ist erstmal gucken, was passiert, so wie reagiert der Markt. Auch das spielt eine Rolle. Auch hier wird immer wieder von den NFL-Teams teilweise auch fälschlicherweise gestreut. Ja, also letztes Jahr fand ich war ein gutes Beispiel, dass Tuas Name die letzten 2, 3 Wochen vom Draft immer negativer behaftet war. und man eigentlich das Gefühl hatte, das Thema Verletzung spielt eine große Rolle und Teams gehen jetzt doch eher weg von ihm. Und am Ende war er doch ganz weit vorne. Ja, das ist einfach gerade bei Quarterbacks, du willst, lieber liegst du daneben, als dass du nicht den nächsten Superstar gedraftet hast. Ich glaube, so lässt sich das am besten deuten. Haben wir noch? Irgendwo hatten wir noch eine Frage. Dann muss ich mal suchen. Wo ist sie? Norman Sander fragt, sag mal Stolle, gibt es deiner Meinung nach Gründe, warum Free Agents oft in ihrer Division bleiben? Es gibt ja sogar Spieler, die fast ihre ganze Karriere in einer Division bleiben, aber viele Teams darin durchgehen. Zum Beispiel Alfred Morris. Gibt es dafür Gründe? Ich glaube, ein Grund ist natürlich, dass gerade in der Division weiß der Gegner deine Stärken zu schätzen, wenn er an dir Interesse hat, weil er sieht dich natürlich öfter und scoutet dich viel intensiver als jeden anderen Spieler. Dann kommt für den Spieler selbst, glaube ich, auch gerne mal so ein, naja, so ein Rache-Ding hinzu, dass du sagst, okay, mein Team, wo ich jetzt war, will mich nicht mehr. Wenn ich zur direkten Konkurrenz gehe, zweimal die Saison ihnen zeigen können, was sie für einen Fehler gemacht haben. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass es so viele Spieler gibt. Ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht anders als Spieler, die woanders hingehen im Verhältnis. Es gibt diese Spieler definitiv. Vielleicht sind es auch manchmal Gründe, wie man will nicht so weit wegziehen oder was weiß ich, ja, oder man kommt aus der Gegend, das kann auch eine Rolle spielen. Ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das so übermäßig häufig passiert im Verhältnis zu Spieler A geht einfach zu Team F von Osten nach Westen. Tja, mehr Fragen waren es nicht, weil es tatsächlich jede Menge Gesprächsbedarf offensichtlich nur für den Mockdraft gab, was ja sehr, sehr schön ist. Wenn ihr nächste Woche wieder irgendwelche Punkte habt, haut sie raus. Freue mich drauf. In diesem Sinne, macht's gut.